Dieser Podcast wird präsentiert von der SBB. Wir chauffieren Sie täglich direkt nach Bologna, Mailand und Venedig. Dorthin, wo die Abende länger sind.
NZZ Akzent. Es war ein ganz normaler Tag für Sergeant Earl Lundy. So normal wie ein Tag im Kriegseinsatz in Afghanistan eben sein kann.
A regular day. It really was. It's like, okay, we do this. Like everything was down to a T.
Earl bereitet im Stützpunkt gerade die Verpflegung vor, als da plötzlich nur noch weißes Licht ist.
It's just a white light. I mean, that's all I remember. Just a white light.
Okay.
Andreas, was ist da passiert?
Ein Selbstmordattentäter ist mit einer Bombe in den Stützpunkt gefahren. Die Explosion war enorm heftig. Es hat sogar ein Jeep, eines dieser amerikanischen Geländefahrzeuge, in das Gebäude hinein katapultiert. Der Jeep ist beinahe auf Earl Lundy gelandet. Er hat noch Glück gehabt, da ein Stahlträger auf seinem Bein auch gelandet ist. Und dieser Stahlträger hat alles abgeschirmt. Und so hat er das überlebt. Aber er war unter meterhohem Schutt begraben. Er erinnert sich eigentlich an nichts mehr. Er hörte ein Klingeln im Ohr, langsam so Stimmen und Schreie, die näher kommen. Und er hat mir erzählt, er dachte die ganze Zeit nur, ich muss aufwachen, wach auf, wach auf.
What's up? I need to wake up, I need to wake up. And that's all I was thinking, man. This is a bad trip, I need to wake up.
Solche Geschichten gibt es Tausende. Earl ist einer von 2,5 Millionen Amerikanern, die nach 9/11 in den Kriegen, hauptsächlich in Afghanistan und im Irak, gekämpft haben, im War on Terror, und die bis heute mit den Folgen leben.
25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September kämpfen Hunderttausende US-Veteranen nicht mehr an der Front, sondern mit ihren körperlichen und seelischen Wunden. US-Korrespondent Andreas Scheiner hat einige der Veteranen getroffen. Ich bin Nadine Landert. Andreas, was hat Earl denn nach Afghanistan gebracht?
Naja, zunächst einmal kommt er aus einer Militärsfamilie. Er war noch in der Schule, als 9/11 passiert ist. Und danach war ihm klar, er muss auch ins Militär und er will auch seinem Land dienen. Mhm. Und er meldete sich als Fallschirmjäger und kam dann 2007 nach Afghanistan in diese Eliteeinheit, wo er 14 Monate diente. Und er hätte eigentlich nur noch 2 Wochen dienen müssen, als es zu diesem verhängnisvollen Tag im März 2008 kam.
So, but the beam is, even though it's on my leg, it's protecting my life at the same time.
Wie ging es nach diesem Anschlag in Afghanistan für ihn denn weiter, als er da begraben in diesem Schutt lag?
Ja, er lag eben unter dem Schutt und unter diesem Stahlträger und hat deshalb überlebt. 5 Stunden hat es gedauert, bis er geborgen werden konnte.
So I need to stay calm, evaluate my situation and don't panic, because if I panic, then everything is going wrong.
Er wurde dann noch in Afghanistan operiert, kam dann nach Deutschland in ein Militärkrankenhaus, wo er ganze 2 Monate verbringen musste. Er wurde da auch ausgezeichnet mit einem Purple Heart. Das ist eine Medaille für Verwundete. Aber das hat ihn nicht groß interessiert, weil er war besorgt, dass er sein Bein verlieren würde. Ärzte haben ihm auch damals gesagt, er würde nie wieder gehen können. Mhm. Und das war das eine, die physischen Wunden. Aber dann waren natürlich auch die psychischen Wunden, die ihn verfolgt haben. 2 seiner Kollegen sind auch gestorben bei diesem Anschlag in Afghanistan.
Seine Geschichte steht ja für eine ganze Generation von Soldaten, die nach 9/11 in den Krieg gezogen sind. 9/11 eben 25 Jahre her. Die USA haben die Truppen aus dem Irak und Afghanistan inzwischen abgezogen. Wie kümmert sich das Land denn um seine Veteranen, um Veteranen wie zum Beispiel Earl?
Vordergründig behauptet die Regierung, dass sie viel mache für die Veteranen, aber im Alltag sind sie weitgehend sich selbst überlassen. Sie kommen zurück aus dem Krieg, füllen dann kurz einen Fragebogen aus, wie es ihnen geht, und die meisten kreuzen an, dass es ihnen gut geht und werden dann sozusagen entlassen.
Ins Leben.
Genau.
Aber gut geht es den meisten ja vermutlich nicht.
Nein, denen geht es überhaupt nicht gut. Man weiß heute, dass mindestens 40%, aber das sind nur die offiziellen Zahlen, 40% unter seelischen und auch physischen Beeinträchtigungen weiterhin leiden. Mhm. Das sind posttraumatische Belastungsstörungen, es sind Sucht, Alkoholerkrankungen, Medikamentenabhängigkeit, vieles mehr.
Und der Staat macht nichts.
Der Staat macht sehr, sehr wenig. Die Veteranen sind auf sich alleine gestellt. Und man muss auch sagen, die Anerkennung ist nicht da. Die Soldaten, die Veteranen erfahren wenig Anerkennung für das, was sie in den Kriegen in Irak und Afghanistan geleistet haben. Weil diese Kriege heute auch als gescheitert gelten. Und so bleibt ihnen eigentlich nicht viel anderes, als sich an private Stiftungen zu wenden, über Spenden irgendwie mit ihren Traumata fertig werden zu können. Und es gibt dann private Initiativen, wie zum Beispiel die Warrior's Heart Ranch in Texas, die ich besucht habe.
Was ist das für ein Ort? Wie muss ich mir das vorstellen dort?
Es ist ein wunderschöner Ort. Idyllisch, riesig, 5-mal so groß wie der Vatikan. Es gibt Wälder, Seen, kleine Häuschen, wo die Veteranen dann wohnen. Es klingt zunächst einmal wie ein Retreat. Mhm. Aber es ist natürlich sehr ernst, was da passiert. Also es gibt sehr, sehr strenge Suchttherapien, Alkoholentzug, Drogenentzug.
Doch Therapieformen oder wie muss ich mir da so einen Alltag vorstellen?
Ja, es gibt also zunächst einmal die klassische Suchttherapie, wo wirklich Entwöhnung stattfindet, aber dann auch ein ausgiebiges Freizeitprogramm. Also die Soldaten können oder die Veteranen können da fischen gehen, sie können im Wald spazieren. Es gibt auch Kunsttherapie-Workshops, mhm. Yoga wird auch angeboten. Das kann jeder ein bisschen so gestalten, wie er möchte.
Und wie viele Leute sind da?
Bis zu 100 Leute können an einem 6-wöchigen Programm teilnehmen.
Und als du da warst, wie hast du da die Stimmung wahrgenommen?
Ja, es ist natürlich eindrücklich. Also man bewegt sich über dieses riesige Gelände, man geht dann in eine Cafeteria oder zu einem Kunstworkshop und es sieht alles eigentlich sehr, sehr schön aus und eben idyllisch. Und gleichzeitig sind da diese Figuren, diese Gestalten, die sehr gebrochen irgendwie sich durch die Anlage bewegen, sehr langsam, sehr still. Es ist alles ganz, ganz leise. Aber es sind Gestalten, denen man ansieht, dass sie Soldaten waren. Häufig sehr tätowiert oder so, 80% Männer, aber auch 20% Frauen. Und unter ihnen war auch Tiffany McDonald, die heute dort als Betreuerin arbeitet.
So I first got here as a client in 2019.
Okay.
So I had burned my life down to the ground, basically. Mm-hmm.
Was ist Ihre Geschichte?
Sie hat in Irak und Afghanistan als Sanitäterin gedient, war eine Sanitäterin bei der Luftwaffe. Das heißt, sie ist an den Einsatz geflogen worden, also mitten ins Gefechtsgebiet hinein. Mhm. Sie hat auch erzählt, auf die Sanitäter sei immer zuerst geschossen worden. Mhm. Und sie kam schwer traumatisiert von ihren Einsätzen zurück in die USA. Sie machte sich große Vorwürfe, dass sie zu wenig Menschen helfen konnte.
It didn't matter if I helped 10 or 20 or 100. Mhm. That one that didn't make it, it just, in my head, I'm telling myself that story that I'm the worst medic that there ever was, and I don't deserve to be a medic, and I don't deserve to be on this team.
Für sie zählte nicht, wem sie geholfen hat. Sie hat unzähligen Menschen geholfen, aber für sie zählte nur, wer in ihren Händen gestorben ist.
Just the ones that you see that you can't help.
Okay, yeah.
The ones that you actually get your hands on, and they don't make it.
Wie ist sie damit umgegangen, als sie dann in den USA zurück war?
Sie konnte mit niemandem über das Erlebte sprechen und hat sich im Alkohol verloren. Das war ziemlich schlimm. Also sie hat mir erzählt, wie sie zum Beispiel den Kühlschrank aufgemacht hat und nach der Tequila-Flasche greifen wollte. Und ihre Tochter hatte einen kleinen Zettel auf diese Flasche geklebt und darauf stand, weshalb ziehst du die Flasche mir vor? Ja. Und sie war in Tränen aufgelöst, hat aber trotzdem diese Flasche genommen und hat sie quasi weinend getrunken. Sie sagt, sie konnte einfach nicht anders. Mhm. Und sie hat tatsächlich auch 2-mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Das erste Mal mit einer Waffe. Die Waffe wurde ihr im letzten Moment entrissen. Und das 2. Mal mit Alkohol. Die Leber hat versagt und es sah nicht gut aus für sie, aber die Ärzte konnten sie im letzten Moment retten.
Wie hat sie es geschafft, da wieder rauszukommen?
Sie hat tatsächlich über ein Fernsehprogramm von dieser Ranch in Texas erfahren, von Warrior's Heart, und hat sich da eingeschrieben mit letzter Kraft sozusagen. Sie sagt auch, als Sanitäterin, als Soldatin ist man ein Alpha-Tier. Man sucht eigentlich keine Hilfe. Aber sie wusste, es geht nicht anders. Mhm. Hat sich da eingeschrieben, hat ein sehr, sehr hartes Entzugsprogramm durchgemacht, mochte aber diesen Ort auch wahnsinnig gerne, diese Ranch. Hat sich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und wollte dann da auch arbeiten. Mhm. Es sind tatsächlich auch vor allem Veteranen, die da arbeiten. Also das Konzept ist, Veteranen helfen Veteranen. Mhm. Sie musste dann sich sozusagen auch beweisen, man darf sich erst nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren nach dem Entzug da als Mitarbeiter bewerben. Und sie hat das aber durchgezogen. Das war für sie ganz, ganz entscheidend, dass sie da wieder einen Sinn gefunden hat.
And I got through it and I did. I applied and I wanted to work helping clients, mm-hmm. being like face to face with them. Which meant I would need to be in CR, in client relations.
Was war denn dein Eindruck jetzt, fast 7 Jahre nach Ihrem Entzugsprogramm, jetzt, als Sie da als Betreuerin arbeitet? Wie hat sie auf dich gewirkt?
Ich fand es enorm eindrücklich, wie sie über die Vergangenheit reden konnte. Und sie wirkte stark und auch, als hätte sie die Dinge verarbeitet, aber gleichzeitig habe ich im Gespräch auch gemerkt, wie nahe ihr alles immer noch geht. Also sie ist auch teilweise in Tränen ausgebrochen. Sie erinnert sich heute noch daran, wie sie einen befreundeten Mann in Afghanistan nicht retten konnte. Mhm. Und das Gesicht von diesem Mann sieht sie heute noch. Und das belastet sie weiterhin sehr.
Wir sind gleich zurück.
Eigentlich wollten sie im Mercato di Mezzo nur kurz etwas essen. Jetzt ist es dunkel, die Gassen lebendig und der Rückweg kann warten. So beginnen italienische Spätsommerabende. Unangekündigt, spontan, ohne Ziel. Steigen Sie ein. Nach Bologna, Mailand und Venedig fahren Sie täglich direkt, ohne Umsteigen. Jetzt online buchen auf sbb.ch.
So I still got nerve damage, both legs. I mean, my leg, back pain, headaches. All that stuff still exists.
Hat Earl auch solche Unterstützung gekriegt wie jetzt Tiffany?
Nein, Earl hat sich zunächst keine Unterstützung gesucht. Wie so viele andere Veteranen ging er wohl davon aus, er könne mit seinen Problemen fertig werden. Mhm. Und musste dann nach vielen Jahren erkennen, dass er es eben nicht kann. Er hatte Wutanfälle, er litt unter Schlaflosigkeit, Albträumen.
Can't sleep, nightmares, loud noises or smells that take me back there. And I'm like, okay, then I can't do this.
Und er hat auch gemerkt, dass er seine Aggressivität an seiner Familie auslässt. Und das war eigentlich der Kipppunkt. Da hat er gemerkt, ich kann so nicht weiterleben, ich brauche Therapie, ich brauche Hilfe. Mhm. Dann wurde ihm auch geholfen und er hat nicht zuletzt dank Sport auch viel erreicht. Er wurde auch Fitness-Instructor und hat dann auch eine Veteranenorganisation gefunden, für die er gearbeitet hat. Und auch bei ihm war es eigentlich die gleiche Geschichte. Er hat gemerkt, wenn er anderen helfen kann, ihre Traumata zu überwinden, dann hilft auch ihm das. Mhm. Und so hat er sein Leben nach 10 Jahren mehr oder weniger wieder in den Griff gekriegt.
It had to be like 10 years, no. You know, for me to really... Yeah. Get a good pulse on how to handle. Yeah. You know.
Er ist auch viel gelaufen. Er wollte sich selber beweisen, dass er laufen kann, weil ihm die Ärzte ja damals gesagt haben, er würde nie wieder gehen können. Mhm. Und er hat enorme Strecken zurückgelegt. Er ist einmal von San Antonio nach Houston gelaufen und das sind irgendwie 350 Kilometer.
Das ist ja Wahnsinn.
Also er war tagelang. Tage, ja, Wochen. Also ich glaube, er war über eine Woche unterwegs wahrscheinlich.
Wahnsinn.
Ja.
Und er konnte sich so beweisen, dass er wieder laufen kann und diese Stärke ja auch hat in sich, oder?
Genau, genau.
Never walk again. He said I would never run again. So I challenged myself, you know, I'm gonna show you, prove you wrong.
Aber er musste auch realisieren, dass er vor seinen seelischen Problemen nicht davonlaufen kann. Er musste sich den Problemen auch stellen und das hat dann auch nochmal sehr, sehr lange gedauert.
Andreas, du hast mit vielen Veteranen im Zuge deiner Recherche gesprochen. Was war dein Eindruck? Haben sie es bereut, überhaupt in diesen Kriegen gedient zu haben?
Interessanterweise haben die Veteranen, mit denen ich jetzt hier gesprochen habe, eher wenig negative Assoziationen mit den Kriegen gezeigt. Sie haben versucht, und das ist wahrscheinlich auch ein Resultat der Therapie, sie haben versucht, auch positive Dinge herauszustreichen. Mhm. Sie haben sich erinnert daran, wie sie in Afghanistan und Irak Schulen gebaut haben, wie sie da auch mit der Bevölkerung in Kontakt kamen, wie sie einen Austausch gepflegt haben, auch mit Kindern, wie sie Kindern geholfen haben. Also sie haben sich versucht, so ein bisschen an diesen Bildern aufzurichten. Mhm. Aber es ist schon so, dass Umfragen nahelegen, dass die große Mehrheit der Soldaten, der Veteranen von damals die Kriege sehr, sehr kritisch sehen mittlerweile.
Was ist deine Einschätzung 25 Jahre nach 9/11, Jahre nach dem War on Terror? Wo steht diese Generation an Soldaten auch bezüglich der Verarbeitung ihrer Traumata?
Ja, also ich finde es interessant und auch schockierend zu hören, dass immer noch so viele Soldaten von damals sich jetzt in einer Institution wie bei Warriors Hearts melden und jetzt erst ihre Traumata verarbeiten oder sich deren bewusst werden überhaupt.
Jetzt erst Hilfe holen,
genau. Das gibt einem schon zu denken, dass die Gesellschaft immer noch unter diesen Kriegen leidet.
Und 25 Jahre nach 9/11 kommen da natürlich auch wieder Erinnerungen hoch. Andreas, vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Nadine.
Das war unser Akzent mit USA-Korrespondent Andreas Scheiner. Wer noch weitere Veterangeschichten lesen möchte, wir verlinken deinen Artikel natürlich in den Shownotes. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.